Lesezeichen. Zuhören, schmunzeln, entdecken, genießen. Wir lesen Geschichten für Sie. Auf ERF Plus.
Eine junge Missionarswitwe kehrt 1882 aus China zurück in die Heimat. Ihre Zukunft als alleinerziehende Mutter ist ungewiss. Soll sie den Heiratsantrag eines unbekannten Pfarrers annehmen? Das ist der Stoff des Romans Auf der anderen Seite des Sturms. Ab heute lesen wir daraus vor. Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Gertraud Schöpflin hat diesen historischen Liebesroman geschrieben. Er ist im Brunnen Verlag erschienen. Schon als Kind hat Gertraud Schöpflin den Traum zu schreiben. Bereits als Zehnjährige füllt sie Schulhefte mit Geschichten. Als Volontärin einer Tageszeitung lernt sie das Schreiben von der Pike auf und wird Redakteurin. Nach dem Studium fürs Lehramt unterrichtet sie Deutsch und Geschichte an der Freien Evangelischen Schule Böblingen. Gertraud Schöpflin und ihr Mann warten lange vergeblich auf Kinder. Ihre persönliche Geschichte mit Adoptionen, überraschenden Schwangerschaften und ihrem Leben als Patchwork-Familie mit 4 Söhnen, die kann man nachlesen in ihrem ersten Buch »Eine Badewanne voll Glück«. Diese Biografie haben wir Ihnen auch hier im Lesezeichen vorgestellt. Als Gertrauds Mann schwer erkrankt und sie stundenlang an seinem Bett im Krankenhaus sitzt, beginnt sie ihren ersten Roman zu schreiben. Im Frühjahr 2022 erscheint er unter dem Titel »Auf der anderen Seite des Sturms«. Der Roman Auf der anderen Seite des Sturms beginnt mit einer Szene auf See. Die junge Missionarswitwe Rebecca von Sassnitz befindet sich auf einem Segelschiff. Nachdem ihr Mann in China verstorben ist, reist sie mit ihren beiden Kindern Jakob und Sophie zurück in die Heimat. Kapitän Pierrot Salmas freundet sich mit Rebeccas 7-jährigen Jungen an und sucht auch die Nähe der trauernden Witwe. Als ein heftiger Sturm losbricht, bringt er sie und ihre Kinder in seiner Kajüte in Sicherheit. Er bietet der durchnässten Rebecca heißen Tee mit Schuss an. Benebelt vom Alkohol lässt sie sich von dem charmanten Südländer verführen. Hinterher bereut sie die Geschehnisse und distanziert sich von Pierrot, der weiter um ihr Herz wirbt. Als Rebecca täglich mit Übelkeit zu kämpfen hat, ahnt sie, dass die Liebesnacht Folgen haben könnte. Soll sie sich doch für den temperamentvollen Kapitän entscheiden? Oder einen fremden protestantischen Pfarrer heiraten? Freunde von der Berliner Mission wollen die mittellose Frau mit Pastor Friedrich Hoffmann verkuppeln. Er ist ebenfalls Witwer und hat 3 Kinder. In einem Brief hat er Rebecca einen Heiratsantrag gemacht. Als das Segelschiff Susanna am 13. April 1882 in den Hamburger Hafen einläuft, warten Missionssekretär Daniel Maser, seine Frau Martha und Friedrich Hoffmann bereits auf die Neuankömmlinge. Es liest Mirjam Langbach.
Friedrich tastete unter dem schwarzen Mantel nach der Kette. Es war sinnlos, daran zu ziehen, das wusste er. Er würde das Segelschiff nicht beschleunigen. Ganz gleich, wie oft er daran zog und auf die Zeiger starrte. Dennoch gab ihm das runde Metall in der Hand das Gefühl, etwas im Griff zu haben. »Der Wind weht, wo er will«, murmelte er und klappte mit dem Daumen den Silberdeckel auf. 5:05. Kurz sinnierte er, wo er in der Bibel den Satz über den Wind gelesen hatte. Dabei fiel sein Blick von der Rampe aus auf das Schild über der Schleuse zum Sandtorhafen. Er schnaubte. »Langsam fahren«, prangte dort in großen Buchstaben gut lesbar in der Morgendämmerung. An dieses Gebot schien sich der Segelklipper zu halten, der die Unbekannte aus China bringen würde. Er seufzte. Eine Atemwolke stieg sichtbar in die kalte Luft des Aprilmorgens. 2 Tage spazierte er nun schon im Hamburger Hafen auf und ab. Ständig tickten die Fragen in ihm wie das Schweizer Uhrwerk in seiner Hand. Ist sie dick oder hager, abgehärmt vom Dienst in China, mit fahlem Haar, streng zu einem Knoten gebunden? Aber nein, Äußerlichkeiten allein sollten ihn beim ersten Kennenlernen nicht leiten. Auf innere Schönheit wollte er achten. Hatte er sich das nicht vorgenommen? Er lockerte den weißen Kragen. Doch was, wenn er in glanzlose Augen und strenge Züge blicken würde? Hätte er nur eine Fotografie von ihr gehabt? Warum auch hatte er sich von Bruder Daniel zu diesem Brief mit dem Heiratsantrag überreden lassen? Nun hing er fest, wie ein Fisch an der Angel. Die Taschenuhr schnappte zu. Neben ihm zischte es in den offenen Lagerschuppen entlang des Hafenbeckens, in denen Schauerleute Berge von Ballen, Kisten und Säcken stapelten. Ratternd senkte sich die Kette eines Dampfkrans in den Schiffsbauch eines stählernen Kolosses. Wer weiß, was er herausbefördern würde? Wer weiß, was auf ihn zukommen würde? Vielleicht, wenn er rechtzeitig einen Blick auf sie werfen könnte. Beißender Qualm mischte sich in den Geruch von Salz und Fisch. Schwarz verschmierte Kohlejumper fütterten die Feuerluken der Dampfkräne wie unersättliche Mäuler. Ratlos hob Friedrich den Blick über den Sandtorhafen hinaus auf die Elbe. Es war ihm ein Rätsel. Wie sollte er die Ankunft der Susanna erkennen? Dicht an dicht lagen im Hamburger Niedernhafen unzählige Segelschiffe aufgereiht wie Perlen an einer Kette und nebeneinander festgemacht an hölzernen Dalben. Wimpel und Seile flatterten im Wind, er starrte durch das Gewirr von abgetakelten Masten an den Horizont. Es war unmöglich, einen Segelklipper zu entdecken. Möwen kreischten höhnisch über ihm. Er beneidete die Gelassenheit der Ewerführer, die auf den flachen Lastkähnen ihre langen Stangen ins Wasser tauchten, um ihre Schuten voll Kohle, Holz oder Gemüse zwischen den großen Schiffen voranzuschieben. Spätestens morgen müsste er den Zug nach Berlin nehmen, um am Sonntag wieder auf der Kanzel zu stehen. Man erwartete von ihm, dass er wieder heiratete. Ein evangelisches Pfarrhaus ohne Pfarrfrau? Undenkbar. Friedrich überprüfte noch einmal den Pastorenkragen und trat dann vor an die Hafenkante. Unter ihm plätscherte die trübe Wasserbrühe gegen die steinerne Wand. Mit seiner blank polierten Stiefelspitze fuhr er die Form des Metallrings nach, der an der Kaimauer auf das Tau des nächsten Frachtschiffes wartete. Auch er hatte einen Ring eingesteckt, nur für den Fall, dass er ihn brauchen würde. Wenn sich erfüllen würde, was er hoffte, ja, wieder alle Vernunft ersehnte. Seine Finger umschlossen in der Manteltasche ein Stück Papier. Mehr als das hatte er nicht als Sicherheit. Daran hielt er sich fest, wenn Zweifel ihn überrollten. Er zog den Zettel hervor, auch wenn er wusste, was darauf stand. »Habe deine Lust am Herrn«, er hielt sich vor Augen, was er sich aus der Bibel abgeschrieben hatte. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Bruder Friedrich! Der Grauhaarige im dunklen Gehrock keuchte auf ihn zu. Er schwenkte ein Blatt in der Hand. Sie kommt! Der Schiffsmeldedienst hat es dem Reeder heute Nacht. Atemlos klopfte der untersetzte Missionssekretär der Berliner Mission mit den Fingern auf die Nachricht aus Cuxhaven. Die Susanna läuft ein. Wir müssen zu den Vorsätzen. Meine Frau ist schon dort. Daniel Maser grinste unter dem buschigen Schnauzer und zeigte zur Anlegestelle, die in Richtung der Michaeliskirche lag. Komm, ich kenne eine Abkürzung durch das Gängeviertel der Kehrwiederinsel. Friedrich sträubte sich. Da hätten sie gestern fast einen Nachttopf über mir ausgeschüttet. Solchen Brutquartiere nennt mein Freund Justus solche Viertel. Der Arzt von der Berliner Charité? Bruder Daniel lachte. Als ob sie Halt suchten, lehnten sich die mehrgeschossigen Häuser im Kehrwiederviertel mit ihren spitzen Giebeln windschief aneinander. Dazwischen wärmte die Sonne nur spärlich das Pflaster der düsteren Gassen, durch die Friedrich dem Missionssekretär folgte. Fensterflügel standen zur Straße offen, Keifen und Säuglingsgeschrei drangen heraus. Eine abgehärmte Frau befestigte Wäsche auf den kurzen Leinen vor dem Fenstersims. Ein paar Tagelöhner pafften darunter an der Hauswand. Friedrich schlängelte sich zwischen einem Fischstand und zwei Händlern hindurch, die Brennholz und Krautköpfe auf ihren Karren feilboten. Ein paar Schuljungen drückten sich an ihnen vorbei. »Und das hier wollen die Ratsherren alles abreißen?« fragte Friedrich und verlangsamte seinen Schritt. »Wo sollen denn die ganzen Leute hin?« Der Alte zuckte mit den Schultern. »Sie versprechen den Arbeitern neue Viertel, irgendwo am Stadtrand von Hamburg.« Er zog eine Zeitung hervor. »Hier, die Altonaer Nachrichten. Ich habe sie ausgelesen.« Friedrich blieb stehen und überflog die Schlagzeile. 20.000 Menschen umsiedeln? Und das alles für ein Stadtviertel nur mit Lagerhäusern? Daniel hob hilflos die Hände. »Die Speicherstadt ist der einzige Weg, um ein Stück von Hamburg zollfrei zu erhalten. Bismarck hat ja den Rest der Hansestadt dem Königreich Preußen einverleibt. Nächstes Jahr beginnen die Bauarbeiten.« Friedrich holte Daniel auf der Niederbaumbrücke am Ende der Kehrwiederinsel mit ein paar Schritten ein. »Und das machen die Hamburger mit!« Der Alte blieb zwischen den mannshohen Bögen stehen, die das Brückengeländer teilten. »Die Bürgerschaft ist gespalten. Keiner weiß, was richtig ist.« Er zeigte auf ein Schiff, das mit prallen Segeln wie ein Möwenschwarm auf die Landungsbrücken zuglitt. »Da ist sie! Los!« Der Alte zog Friedrich am Ärmel. Er hielt seinen Freund zurück. »Ehrlich gesagt, Daniel, ich bin auch gespalten.« Der Alte musterte ihn überrascht. »Was ist?«
»Was, wenn sie mir nicht gefällt?«
»Du willst kneifen? Jetzt!«
»Was, wenn es so wird wie mit Roswitha?«
Friedrich umfasste die kalte Eisenbrüstung und blickte durch die Gitterstäbe aufs Wasser. Daniel erwiderte, »Nun vertrau, dass Gott die Idee in mein altes Hirn gepflanzt hat. Als ich den Brief vom Tod ihres Mannes gelesen habe, da habe ich einfach an dich denken müssen.« Die Hand des Missionssekretärs legte sich warm auf die seine. »Du kannst mit drei Kindern nicht ewig Witwer bleiben. Manchmal muss man das Alte abräumen, wie in Hamburg, damit Neues entstehen kann.« Friedrich zog die Hand zurück. Er ahnte, dass die Berliner Mission irgendetwas tun musste, um diese mittellose Witwe zu versorgen. Und er war Teil des Konstruktes.
»Woher weißt du, dass sie meinen Brief bekommen hat, den ich ihr vor über einem halben Jahr geschrieben habe? Und was, wenn...«
Der Alte atmete hörbar aus. »Schau sie dir an, wenn sie auf dem Steg vom Schiff runterkommt. Gefällt sie dir nicht, stelle ich dich ihr gar nicht erst vor. Dann fährst du allein nach Hause.« »Machen wir es so.« Friedrich atmete auf und hielt ihm die Hand hin. Majestätisch bahnte sich der schlanke schwarze Bug unter 5 Etagen von flatternden Segeln den Weg auf die Landungsbrücke zu. Fieberhaft musterte Friedrich die Umrisse der Gestalten, die sich auf dem Klipper immer schärfer abzeichneten. Doch eine Frau konnte er nicht entdecken. Unzählige Arme holten in schwindelnder Höhe riesige Segeltücher ein, Füße balancierten auf Wanten und Seilen. Männer in dunklen Uniformen brüllten Befehle, die Ankerkette klirrte. Taue flogen durch die Luft und wurden von starken Händen kraftvoll um die Holzstangen an der Hafenkante gebunden. Geschickt marschierten die ersten Seemänner den Steg vom Schiff hinunter, die Schultern beladen mit Gepäckstücken und Seekisten. Eine Handvoll Reisende schien sich oben an der Reling zu versammeln.
»Sie ist da! Freust du dich, Bruder Friedrich?«
Martha Maser eilte ihnen am Kai mit geröteten Wangen entgegen. Der Missionssekretär nahm seine Frau sanft beiseite und flüsterte mit ihr. Der Knoten, zu dem ihr weißes Haar über dem hochgeschlossenen grauen Kleid zurückgekämmt war, wiegte bedächtig, während sie zu Friedrich hinüberschielte. Der Anblick der beiden Alten versetzte ihm einen Stich. Nach so einer Vertrautheit sehnte er sich.
An Bord wagte nun ein beleibter Herr als erster ungelenk den Schritt auf den Steg. Nach dem feinen Zwirn seines Anzugs zu urteilen, war er ein Kolonialwarenhändler. Zwei Laufburschen witzelten neben Friedrich über ihn. Ein weiterer Kaufmann folgte über die schwankende Brücke. Dann stieg ein hagerer Junge in knielanger Hose und Wollstrümpfen mit einem Koffer vom Schiff, gehalten von einer Hand hinter sich. Jetzt kam Leben in Schwester Martha und rasch trat sie an den Schiffssteg heran. Hinter dem Jungen schürzte eine Frau von schlanker Statur ihr schwarzes Kleid und trat auf die Brücke, auf der Hüfte ein kleines Kind. In Friedrich begann etwas zu pulsieren. Die Burschen neben ihm pfiffen durch die Zähne und Friedrich strafte sie eines strengen Blickes.
»Entschuldigung, Herr Pastor«, murmelte einer, und sie verzogen sich.
»Schwester Rebecca!«
Martha Maser winkte voller Freude. Die Frau hielt inne und blickte vom Holzsteg auf. Ein Strahlen erhellte ihr Gesicht und ließ die großen Augen unter den klar gezeichneten Brauen aufleuchten. Friedrich vergaß für einen Moment zu atmen. Ihre Haut schimmerte wie feines Porzellan und eine Brise umspielte das Kleid. Jetzt erfasste ein Windstoß ihren Strohhut. Er fiel am Band nach hinten und gab den Blick frei auf dicht gewelltes Haar, das locker zu einem Zopf geflochten war. Es schimmerte hell und dunkelblond und schien um die Stirn von der Gischt gekräuselt. Einige Strähnen flatterten im Frühlingswind und umgaben ihre regelmäßigen Züge wie ein Heiligenschein. Friedrich griff nach dem Arm seines Begleiters. »Stell mich vor!«
Bruder Daniel lachte leise. »Und? Wie findest du sie?«
Friedrich holte tief Luft, ohne den Blick von ihr zu nehmen. »Sie ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht. Ein Morgen ohne Wolken.« Er hielt feierlich inne.
»Sehr poetisch. Wo hast du das denn her?«
»Bei König David gelesen. Zweites Buch Samuel.«
Sie lachten befreit auf. »Warum hast du nicht gesagt, dass sie eine Schönheit ist?« Friedrich beobachtete, wie ihre Gestalt zielsicher mit den Kindern über den Steg herunterbalancierte und am Ende in den Armen der mütterlichen alten Dame verschwand.
»Schwester Rebecca, wie schön!«
Die Umarmte begann zu weinen. »Schwester Martha!« Die Alte wiegte sie sanft in den Armen.
»Kind, es tut mir so leid mit Wilhelm.«
Sie strich ihr über das schimmernde Haar. »Ich weiß nicht, ob es richtig war, China zu verlassen«, hörte Friedrich die tränenerstickte Stimme. Martha redete leise und eindringlich auf sie ein. Das kleine Mädchen, in etwa so alt wie seine Grete, ragte aus den verschlungenen Armen hervor und klammerte sich wie ein Äffchen an seine Mutter. Der Junge stand zwischen ihr und dem Koffer. Sein langes braunes Haar war zu einem Zopf geflochten. Mit den Schuhen kratzte er sich an den Strümpfen.
»Ein langer Zopf, wie die Chinesen«, flüsterte Bruder Daniel amüsiert,
zog aus der Tasche ein Bonbon hervor und hielt es dem Jungen hin. Er starrte ihn mit großen braunen Augen an und wandte sich ab zur Mutter. Der Alte brummte und schob sich die Lakritze in den Mund. Inzwischen nestelte Martha ein Taschentuch aus ihrem Pompadour am Handgelenk und reichte es der jungen Witwe.
»Mein Mann möchte dir einen guten Freund vorstellen«, raunte sie ihr zu.
Die junge Frau drehte sich abrupt um und ihre verweinten Augen trafen Friedrichs Blick. Röte huschte über ihre Wangen. In diesem Moment war er sich sicher, sie hatte seinen Brief erhalten. Der alte Missionssekretär drückte sie zur Begrüßung väterlich.
»Meine Liebe, ich habe jemanden mitgebracht. Er hat dir bereits geschrieben. Darf ich vorstellen? Pastor Friedrich Hoffmann.«
Friedrichs Herz klopfte bis an den engen Pastorenkragen. Er ließ die Hacken zusammenklacken, lüftete den Hut und verbeugte sich leicht. Dann wandte sich Bruder Daniel ihm feierlich zu. »Bruder Friedrich, darf ich bekannt machen? Rebecca von Sassnitz.« Verlegen streckte sie ihm mit einem Knicks die Hand entgegen. Er ergriff ihre Finger, führte sie in Richtung seiner Lippen und hauchte einen Kuss darüber, so wie man es ihm beigebracht hatte. Das Pochen im Hals hatte sich zur Schlinge zugezogen. Er brachte kein Wort heraus, während er für einen Wimpernschlag in ihren hellblauen Augen versank.
Bruder Daniel räusperte sich. Ihr habt noch Gelegenheit, auf der Zugfahrt nach Berlin nähere Bekanntschaft zu machen. Die junge Frau schweifte mit einem Blick zur Hafenkante. Ich hole mein Gepäck. Ihre Stimme klang belegt. Martha nahm ihr die Kleine liebevoll vom Arm. Was hast du dabei? Daniel Maser trat an Rebekkas Seite. Friedrich folgte den beiden. Nur den kleinen Lederkoffer und eine hölzerne Seekiste. Die junge Frau durchsuchte den Berg von Truhen, Reisekoffern, Fässern und Ballen, die sich am Kai neben der Brücke stapelten. Doch sie schien das Gesuchte nicht zu finden. Ein Matrose mit Wollmütze und unrasiertem Gesicht kam vom Steg auf sie zu. »Frau von Sassnitz?« Sie blickte auf. »Der Kapitän lässt ausrichten, Sie sollen Ihr Gepäck in seiner Kajüte abholen. Er bittet um einen Abschied. Es sei noch was zu regeln.«
»Wie bitte?«
Sie zupfte sich an den abgestoßenen Ärmeln. »Etwas zum Abschied zu regeln?« Friedrich beobachtete, wie sich die Wangen der engelhaften Person röteten und sie wie beschämt zur Seite sah, bevor sie tief Luft holte. »Nichts ist zu regeln. Und sicher müssen wir schnell weiterreisen, nicht wahr, Bruder Daniel? Ich verzichte auf mein Gepäck.« Bruder Daniel trat beschwichtigend vor. »Aber Schwester Rebekka, das lässt sich sicher in Ordnung bringen. Bist du dem Kapitän noch etwas schuldig?« Der Alte tastete über die Brusttasche seines Gehrocks. »Es ist ein größerer Betrag. Meine Barschaft ist nicht so groß.« »Wenn Sie gestatten, ich hole das Gepäck.« Friedrich trat vor und stellte mit Genugtuung fest, dass er die hellblauen Augen auf sich zog. Ihre vollen Lippen bebten, doch sie schien kein Wort mehr herauszubekommen und nickte nur. Entschieden stieg er im Takt des schwankenden Stegs nach oben an Deck, wo ihn geschrubbte Planken und endlose Seile in sauberen Schlingen an der Reling empfingen. Die Höhe der Masten war schwindelerregend. Sie waren fast so hoch wie die Länge des Schiffs. Die verzierte Tür hinten im hölzernen Achterdeck unter der Kommandobrücke musste wohl zur Kajüte führen. Er klopfte an der Kapitänskammer und trat ein. Ein sonnengebräunter Mann mit dunklen Locken und aufgeknöpfter Uniformjacke schrieb an einem Tisch in einem Logbuch zwischen Karten, Kompass und Navigationsinstrumenten. Überrascht blickte er auf. Dunkle Bartstoppeln umspielten sein Kinn. Er legte den Federhalter weg und lehnte sich im Sessel zurück. »Sieh an, der Pfaffe!« Friedrich war erstaunt über die Begrüßung. »Brauchen Sie geistlichen Beistand?« Der Mann mit dem südländischen Flair lachte höhnisch und winkte ab. »Nur wenn ich sterbe oder zum Traualtar schreite. Aber beides ist nicht der Fall.« »Ich komme, um das Gepäck von Rebekka von Sassnitz zu holen.« Friedrich zog seinen Geldbeutel aus der Innentasche des Mantels. »Was ist Ihnen meine Braut schuldig?«
»Ihre Braut«, der Kapitän schnaubte, »kennen Sie die Dame überhaupt?«
»Seit 5 Minuten.« Diese Antwort erschien Friedrich unpassend. »Wir standen in Briefkontakt.« Erregt sprang der Kapitän auf.
»So, das reicht euch Pfaffen wohl. Womit meinen Sie, hätten Sie diese Frau verdient?«
Er wankte wie ein angeschossenes Tier zum Schrank neben der Koje, kramte darin herum und zog etwas Wollenes hervor.
»Was haben Sie ihr zu bieten? Kirche und Kinder kriegen?«
Friedrich schüttelte befremdet den Kopf. »Ich wüsste nicht, was Sie das angeht.« Neben der Tür entdeckte er eine Holztruhe. »Das ist wohl Ihr Gepäck. Also, Kapitän, bekommen Sie noch etwas?« »Etwas, das Sie mir nicht geben können. Verschwinden Sie!« Mit diesen Worten warf er ihm ein Wolltuch an den Kopf. Dann griff er sich eine Whiskyflasche aus einem Regal, das an Seilen über dem Schreibtisch baumelte. Der Korken schnalzte. Er goss das Glas voll, das zwischen Globus und Sextant stand, und stürzte es hinunter. Der Duft des Hochprozentigen reizte Friedrichs Magen. Stirnrunzelnd rückte er seinen Zylinder zurecht, hiefte die Kiste auf die Schultern und ging ohne Gruß. Ihn schauderte bei dem Gedanken, mit so einem Kerl 4 Monate auf See zu sein. Vorsichtig betrat er den schwankenden Steg mit dem sperrigen Gepäck. Ihm graute vor der Brühe unter ihm, und erst unten am Kai wagte er aufzublicken. Erleichterung breitete sich in den Zügen der jungen Frau aus, und beschwingt trat er auf sie zu. Er spürte die Last auf den Schultern nicht mehr. »Ich trage Ihre Kiste zum Bahnsteig, wenn Sie erlauben.«
»Danke.«
Mit einem scheuen Lächeln hüllte sie sich in den gehäkelten Wollumhang, den er ihr reichte. Für einen Moment stutzte er. Warum hatte sich ihr Tuch im Schrank des Kapitäns befunden?
Bruder Daniel drängte die Gruppe zur Haltestelle der Hamburger Hafenbahn, die sie zum Hauptbahnhof bringen sollte.
»Mutter, der Kapitän steht oben an der Reling.«
Der Junge blieb noch einmal stehen und winkte.
»Komm jetzt, Jakob!« Seine Mutter ergriff hastig seine Hand und zog ihn hinter sich her, ohne zurückzuschauen.
Im Lesezeichen hören Sie in dieser Woche eine dramatische Liebesgeschichte. Die Hauptprotagonisten sind eine junge Missionarswitwe aus China, ein protestantischer Pfarrer und ein temperamentvoller Kapitän. Für wen von den beiden wird sich die alleinerziehende Rebecca entscheiden? Auf ihrer Reise von Hamburg ins Berliner Missionshaus hat Rebecca schon mal Gelegenheit, Friedrich näher kennenzulernen. Genaueres dazu morgen um die gleiche Zeit. Dann liest Mirjam Langenbach weiter aus dem Buch Auf der anderen Seite des Sturms. Der historische Roman stammt aus der Feder von Gertraud Schöpflin. Er hat rund 400 Seiten, ist im Brunnenverlag erschienen und kostet 20 Euro. In unserem Online-Shop ist das Buch erhältlich. Einen Link zum Bestellen und diese Sendung zum Nachhören finden Sie auf erf.de/lesezeichen. Gerne begrüße ich Sie morgen wieder. Tschüss, sagt Simone Nickel.